die Musik steht schon im Vordergrund oder das Bild dann natürlich auch in den Videoarbeiten, aber es geht eher um die Menschen, die in diesen Arbeiten vorkommen und auch zu Wort kommen oder musizieren oder Krach machen oder was auch immer. Also ich gehe schon immer stark von den Orten aus, die ich für die Arbeiten finde oder die mich auch entdecken, wie rum auch immer. Und auch die Menschen, die dort leben und Musik machen.
Sagt die Künstlerin Annika Kahrs, die ich für eine neue Ausgabe von Was macht die Kunst in Berlin getroffen habe, wo in diesem Winter am Hamburger Bahnhof ihre Ausstellung Off Score gezeigt wird. Eine eindrucksvolle Schau an verschiedenen Orten im Museum, die uns sowohl in Filmen als auch über Klanginstallationen Reisen an andere Orte ermöglicht. Dieser Podcast wird unterstützt von Volkswagen Group Culture, die im Hamburger Bahnhof auch die Volkswagen Group Art for All Family Sundays mit ermäßigtem Eintritt für Familien unterstützen. Wie immer an dieser Stelle frage ich dich, liebe Annika, was macht die Kunst?
Also im Moment bereiten wir ein paar Neuproduktionen vor, aber das ist noch in den Startlöchern. Und die Kunst, die wir dieses Jahr oder die Werke, die wir dieses Jahr produziert haben, die sind in unterschiedlichen Ausstellungen zu sehen und vor allem gerade im Hamburger Bahnhof in Berlin.
Aber nicht nur in Berlin?
Nicht nur in Berlin. Also ich habe letzten Freitag eine Einzelausstellung in der Städtischen Galerie Nordhorn eröffnet. Dann ist im Kunstmuseum Magdeburg eine Installation zu sehen, in Athen noch bis Mai, glaube ich, und in Düsseldorf und ich glaube noch so ein, zwei Gruppenausstellungen.
Wer deine Ausstellung in Berlin betritt, kommt zunächst in einen Raum, in dem lauter Bücher über Musik liegen. Man will eigentlich erst mal lesen. Würdest du dich als Forscherin bezeichnen?
Nicht im klassischen Sinne. Also ich glaube, ich recherchiere schon viel zu meinen Arbeiten oder in meiner künstlerischen Arbeit, aber nicht besonders strukturiert, also tatsächlich relativ chaotisch und gehe so von einem zum anderen. Aber das ist auch, glaube ich, für die Art und Weise, wie ich arbeite, dann auch wiederum ganz gut. Aber ich lese natürlich sehr gerne.
Du hast die Auswahl der Bücher getroffen. Was sind das für Bücher?
Unter anderem ja. Also das ist eine ganz kleine Auswahl. Das sind so allgemeine Bücher über Soundart oder sowieso Musik. Und es kommen auch noch mehr Bücher hinzu. Also es sind einige nicht rechtzeitig angekommen und auch welche, die ganz wichtig sind. Das ist eigentlich so eine Ansammlung aus den letzten Jahren, die für meine Recherche wichtig waren und auf die ich auch immer wieder zurückgreife. Zum Beispiel ein Buch, relativ toll und wichtig, ist von Brandon LaBelle, Acoustic Territories. Das passt auch zur Ausstellung einfach sehr gut.
Du hast bei Harun Farocki in Wien und bei Andreas Slominski in Hamburg studiert. Wie wird jemandem klar, dass Performance und Film das Medium ist? Wie kamst du dazu?
Also ich habe nicht nur bei den beiden Professoren studiert. Und ich glaube, bei Harun Farocki, was ganz toll war, also ich hatte ein Austauschjahr in Wien. Ich glaube, wenn er jetzt noch leben würde, würde er mich jetzt nicht besonders wiedererkennen oder so weiter. Ich war da ganz jung und saß ganz still in der letzten Reihe, aber das war einfach total beeindruckend zu sehen, also weil er ein wahnsinniges historisches Wissen hatte und auch natürlich ein unglaublich toller Filmemacher ist. Und das hat mich in dem Sinne, denke ich mal, geprägt zu sehen, wie eigentlich auch FilmemacherInnen arbeiten. Und ich würde mich auch nicht als Filmemacherin bezeichnen und auch nicht als Bildhauerin. Also Andreas Slominski ist ja ein Bildhauer. Ich habe auch bei Jeanne Faust eine Weile studiert. Die kommt ja aus der Videokunst. Und immer mal überall so tatsächlich. Aber ich glaube, aus dem Studium habe ich vor allem mitgenommen, also es waren die Mitstudierenden eigentlich genauso wichtig. Also der Austausch mit gleichaltrigen Leuten jeden Tag, sich darüber zu unterhalten.
Musik ist in deiner Arbeit ein großes Thema. Bist du mit Musik zu Hause aufgewachsen?
Gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe, wir sind jetzt nicht zu Konzerten gegangen oder meine Eltern spielen kein Instrument. Also ich komme aus einer Handwerkerfamilie eigentlich. Ich glaube, da gab es immer ein Interesse und irgendwann hat mein Vater mir ein Klavier gekauft, also ungefragt tatsächlich. Und dann hatte ich einige Jahre Klavierunterricht. Ich war immer sehr schlecht. Ich habe sehr gerne gespielt. Und da fingen so die ersten Interessen an. Es gab so immer mal wieder Leute in meinem Leben, auch außerhalb der Familie, die mich da geprägt haben. Aber es ist jetzt nicht so ein klassischer Werdegang, mit 5 Jahren angefangen, ein Musikinstrument zu spielen. Und die Familie hat sowieso also musikalische Strömung, das gar nicht.
2010 wurde in der Hamburger Kunsthalle deine Arbeit Strings aufgeführt. Vielleicht kannst du dazu was erzählen.
Strings ist eine ganz wichtige Arbeit für mich eigentlich. Also die ist 2010 entstanden und da war ich noch am Studieren. Und es war so, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wie es zu dieser Arbeit also konzeptuell kam. Es ist, glaube ich, auch schon zu lange her. Aber das ist eine Videoarbeit, die auch immer wieder live aufgeführt wird. Und in dieser Arbeit sieht und hört man ein Streichquartett, das ein Stück von Beethoven spielt, also die ersten 1,5 Minuten. Und nach diesen 1,5 Minuten stehen sie auf und wechseln einen Platz weiter zum nächsten Instrument und zum nächsten Notenblatt und spielen das Stück nochmal und dann nochmal und nochmal, bis jede Musikerin an jedem Instrument und Noten saß. Und das Ergebnis ist, dass das Stück eigentlich immer mehr auseinanderfällt, also von dem perfekten Zusammenspiel eigentlich im kompletten Chaos endet. Und die Arbeit ist insofern wichtig für mich, weil ich zum ersten Mal mit Bewegtbild, also Video, gearbeitet habe, mit PerformerInnen, also mit Leuten zusammen, MusikerInnen in dem Fall und auch Musik. Und das war für mich so ein richtiges so ein Moment der Erkenntnis, dass da ganz viel für mich zusammenkommt, das wichtig ist und mit dem ich gerne weiterarbeiten möchte. Und von da aus haben sich meine Arbeiten eigentlich weiterentwickelt bis heute.
Interessant. Ich finde ich kann mir vorstellen, als Performerin, als Musikerin, wenn man dann ein Instrument spielt, das man nicht so gewohnt ist, das auch peinlich ist.
Genau, aber wenn wir diese Arbeit live aufführen und in den Vorgesprächen mit den MusikerInnen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir besprechen. Also die dürfen vorher das ist die einzige Vorgabe, die ich dem Quartett mitgebe. Sie dürfen nicht an den anderen Instrumenten vorher üben. Das ist ganz wichtig, weil sonst können sie das dann während der Aufführung. Und die zweite Sache, die wir besprechen, ist, diese Performance kann so stattfinden, auch in der in Anführungsstrichen Unprofessionalität an den anderen Instrumenten, weil es im Kunstkontext stattfindet. Also es ist quasi erlaubt, falsch zu spielen, endlich mal. Und das ist einerseits natürlich, ist es erstmal sehr unangenehm und aber eigentlich jedes Mal auch total befreiend für die MusikerInnen. Also danach sagen sie, irgendwie war es total schön, mal so furchtbar zu spielen oder so falsch zu spielen, diese ganzen schiefen Töne vor Publikum auch rauszulassen. Und das ist eigentlich ein Feedback, das ich jedes Mal wieder bekomme. Also eigentlich endet es mit einer großen Freude oder Erleichterung sogar auch.
Befreiung irgendwie.
Ja, total.
Du interessierst dich auch für Musik, die uns in der Natur umgibt. Zum Beispiel für vietnamesische Singvögel oder für Giraffen im Tierpark Hagenbeck. Vielleicht kannst du von diesen beiden Arbeiten berichten und was du von den Tieren in deiner Beschäftigung mit Musik gelernt hast.
Ja, also es gibt einige Arbeiten, gar nicht so viele, die sich mit Tierstimmen auseinandersetzt oder eigentlich mit unserer Interpretation dessen. Und ich habe eine Arbeit gemacht, eine Videoinstallation 2018. Glaube ich, die ist auch immer mal wieder, die ist jetzt in Magdeburg im Kunstmuseum zu sehen. Also kann man hinfahren und sich anschauen. Also es sind eher so wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungen, die mich dann auch interessieren. Das ist ein Bereich, in den ich immer wieder eintauche. Und ich habe mich damals mit Sounds beschäftigt, die außerhalb der menschlichen Wahrnehmung liegen, also Infraschall, Ultraschall und so weiter. Und lange hat man geglaubt, dass Giraffen im Infraschall kommunizieren. Also das steht in jedem Schulbuch und so weiter. Und das ist aber eigentlich gar nicht bewiesen. Und diese Töne liegen unter 16 Hertz, also eigentlich unterhalb unserer Wahrnehmung. Und in der gleichen Recherchephase, also deswegen meine ich recherchiere eigentlich immer sehr chaotisch und sehr in alle Richtungen, bin ich auf das Instrument Oktobass gestoßen. Das ist ein überdimensionierter Kontrabass, wenn man so will, also über fast 4 Meter groß und hat einen unglaublich tiefen Ton. Es klingt eher fast so wie ein Trecker oder ein Schiff, also eigentlich total schön. Und die tiefsten Töne dieses Instruments liegen tatsächlich im Infraschall. Und es ist ein sehr seltenes Instrument. Es wurden nur 3 original 1850 produziert und ein paar Nachbauten. Und zufälligerweise klingt dieses Instrument so, wie Giraffen tatsächlich auch Geräusche erzeugen können. Giraffen sind nämlich lichtstumm. Es gibt neue Erkenntnisse, dass Giraffen ein nächtliches, frequenzmoduliertes, harmonisches Summen von sich geben. Also ein nächtliches Summen. Das ist total absurd. Und das ist irgendwie da gab es so viele Momente in dieser Recherche, die mich zum Staunen gebracht haben. Und dann wollte ich unbedingt da eine Arbeit drüber machen und habe halt diese beiden sehr merkwürdigen oder besonderen Dinge, also die Giraffe, das Lebewesen und das Musikinstrument Oktobass in einer Video- und Soundinstallation zusammengebracht. Das klingt jetzt total kompliziert in der Erklärung, weil jetzt gibt's neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Naturphänomene und so weiter und ein Instrument. Aber in der Installation ist es eigentlich eine sehr intuitive Arbeit. Also ohne dieses ganze Wissen kann man die Arbeit auch erleben. Und das ist mir in meinen Arbeiten auch immer sehr wichtig. Also dass man jetzt nicht viel Vorwissen braucht in der Wissenschaft oder in der Biologie oder Musik. Also auch kein musikalisches Vorwissen, sondern über eine eher intuitive, musikalische, ästhetische, poetische Ebene an die Werke herantritt.
Und wie reagieren die Giraffen auf dieses Instrument, das sozusagen eine Frequenz hat, die bei den Giraffen eine große Rolle spielt?
Für die Arbeit sind wir dann nach Norwegen gefahren, weil es dort eine Musikerin gibt, Guru Moore, die ist eine Noise-Musikerin, die hat sich so ein Rieseninstrument nachbauen lassen. Und ich habe sie eben gebeten, also dieses Nocturnal Humming der Giraffen, dieses Summen zu interpretieren, ein Stück draus zu machen. Das haben wir im Hochkantformat aufgenommen und haben das tatsächlich dann den Giraffen vor Ort auf einer 6 Meter großen Leinwand gezeigt, also mit Sound tatsächlich auch. Und also eigentlich ein Giraffenkino, wenn man so möchte. Und das dann wieder gefilmt und daraus die Installation gemacht. Und erst waren die Tiere ganz neugierig. Wir haben es tief in die Nacht gefilmt und irgendwann haben sie sich nicht mehr so wirklich dafür interessiert. Aber in der Arbeit geht es auch nicht unbedingt darum, wie die Giraffen reagieren, sondern am Ende ist es natürlich die menschliche Interpretation in der Videoinstallation. Also was interpretieren wir in diese beiden Geräusche? Eins, das aus der Musik kommt, ist und eins aus der Biologie. Und was gibt es da eigentlich für Überschneidungen? Also welche Informationen sind in der Musik enthalten? Und welche in diesen wissenschaftlichen Aufnahmen eigentlich?
In meiner Jugend war gerade populär, die Gesänge der Buckelwale zu hören. Ja. Aber wenn ich mich jetzt dran zurückerinnere, das ist so Blixer Bargeld und die Gesänge der Buckelwale, das ist so ein Kosmos geworden, so die Musik, die man damals gehört hat. Und diese Naturaufnahmen, das hat sich irgendwie so zu einem Soundtrack vermischt.
Ja, ich glaube, es war damals irgendwie auch eine ganz wichtige Platte. Ich habe auch mal drüber gelesen. Aber es ist natürlich auch so eine Romantisierung von Tierstimmen am Ende, ne? Also was bedeutet das eigentlich wirklich, ne? Und ja. Warum wirken die eigentlich beruhigend auf uns oder warum fühlen wir uns denen so nahe? Ja, keine Ahnung.
Wahrscheinlich haben die gerade die Wale ganz schreckliche Sachen zueinander gesagt.
Ja, genau.
Gesagt.
Also,
beiß dir die Flosse ab oder so, was auch für uns klang, ist sehr schön. Wer jetzt zu deiner aktuellen Ausstellung in den Hamburger Bahnhof kommt, hier in Berlin, und von den Garderoben zum Café geht, der ist gleich von angenehmen Klängen umgeben und befindet sich eigentlich vom Sound her in Hamburg. Woher kommen die Aufnahmen, die dort zu hören sind?
Genau, in den Seitenflügeln hört man klassische Musik oder Ambient-Musik und die habe ich am Hamburger Hauptbahnhof aufgenommen. Das ist Musik, die dort in den U-Bahnen und aber auch im Hauptbahnhof am Vorplatz des Bahnhofs gespielt wird. Und ich habe lange in Hamburg gelebt, ich habe da ja auch studiert und mich eigentlich jahrelang gefragt, was diese Musik da soll. Also, weil das ist auch Musik, die nicht aus guten Lautsprechern wiedergegeben wird. Das klingt eigentlich ziemlich schlecht, weil das sind so Durchsagelautsprecher. Also der Grund dafür ursprünglich war mal, das wird aber auch, glaube ich, gar nicht so kommuniziert, um unerwünschte Menschen von diesen Bahnhöfen zu vertreiben, also Menschen, die wohnungslos sind oder drogenabhängige Menschen. Ob das Ganze jetzt funktioniert, das wage ich zu bezweifeln.
Vielleicht auch im Gegenteil, wenn das schöne Musik ist, dann vielleicht kommen dann erst recht mehr Leute.
Ja, also es ist auch irgendwie ein eigenartiger Ort, um überhaupt klassische Musik zu spielen, weil es ist ja so ein Durchgangsort. Also wenn du, also es ist ja kein Ort, an dem du wirklich verweilst, sondern du gehst von einem Ort zum anderen. Was ich aber daran, was mich lange beschäftigt hat, ist tatsächlich diese Vorstellung, dass man eigentlich eine Musikform nimmt, also etwas Schönes, um Menschen davon, von einem Ort fernzuhalten, also zu vertreiben. Und das führte dann zu einer langen Beschäftigung, wo hören wir eigentlich Musik, wer produziert eigentlich Musik an bestimmten Orten. Diese Musik ist ursprünglich oder normalerweise in Konzertsälen zu finden. Das sind ja auch Orte, die nicht für alle Menschen zugänglich sind, zum Beispiel. Diese dann an einen Bahnhof zu transportieren mit einer bestimmten Intention, also die eigentlich auch ziemlich ziemlich gewaltvoll ist, wenn man so will. Also man benutzt da ja Musik fast schon so als Waffe gegen irgendetwas, also gegen oder nicht Waffe, aber also sind ja keine besonders schönen Intentionen. Und ich glaube, mittlerweile hat sich dieser Ursprungsgedanke auch ein bisschen verloren. Also es gibt da dann die Musik, die dann auch zur Unterhaltung gespielt wird. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt so offiziell jemals kommuniziert wurde, aber die Musik ist da, sie ist immer noch da und sie hat halt diese Geschichte.
Vielleicht hat es auch einfach beruhigenden Charakter. Also klassische Musik hört man ja auch wie Music, also so zur Beruhigung. Das kann ich mir theoretisch auch vorstellen. Ein Bahnhof ist ja ein hektischer Ort.
Ja, aber sitzt man dann da und schließt die Augen und beruhigt sich, wenn man sich dann ein Vivaldi-Stück mit schrillen Geigen-Sounds über diese Lautsprecher anhört. Also ich laufe da auch weg irgendwie. Aber was ganz interessant war, ich war dann ja eben sehr viel an diesem Bahnhof und habe dann mit meinem Aufnahmegerät diese Musik aufgenommen. Und es ist ja nicht nur die reine Musik da, sondern ganz viele Nebengeräusche. Da sind ja viele Menschen, die sich aufhalten. Und es wurde irgendwie fast zu einem Theaterstück. Also man hörte dann, also die Stimmen, der Lärm, die Geräusche mischen sich dann eben mit dieser Musik. Und das ist dann wiederum sehr interessant. Und wiederum die Musik in ein Ausstellungshaus, in ein Museum zu bringen, das dann auch noch auch ein ehemaliger Bahnhof ist, passt natürlich sehr gut.
Auch noch ein Hamburger Bahnhof.
Also das erschien mir total sinnvoll und ist natürlich auch irgendwie total schön, das nochmal dort spielen zu lassen. Und da kann man tatsächlich der Musik auch zuhören. Die Musik, die Installation ist zweiteilig. Also es gibt einmal die Musik tatsächlich zu hören auf offenen Lautsprechern, so wie ich sie aufgenommen habe. Im anderen Seitenflügel kann man über Kopfhörer Interviews hören, die ich mit ich habe Interviews mit Menschen geführt, die die Straßenzeitung Hinz und Kunz verkaufen. Das ist eine ganz tolle und wichtige Zeitung in Hamburg, also ganz bekannt. Und habe dann mit den Menschen, die diese Situation auch sehr gut kennen und die wahrscheinlich auch in Teilen gemeint waren mit dieser Musik, unterhalten. Und zwar habe ich mich mit ihnen unterhalten über ihre Lieblingsmusik. Also wir haben uns einfach über Musik unterhalten. Und das waren sehr schöne Gespräche und auch sehr überraschend.
Was hat dich am meisten überrascht bei diesen Antworten?
Dass viele selbst auch ein Instrument spielen. Also Golem ist, glaube ich, in einer Rockband. Die heißen Üdel, unter Einsatz des Lebens oder sowas. Keine Ahnung. Und Jan spielt Geige. Also es gibt viele Menschen, die auch wirklich eine ganz engen Bezug haben zu Musik. Und darüber haben wir uns eben lange unterhalten. Und ist eine Frage sowieso, was hörst du gerne für Musik oder was bedeutet Musik, ist sehr allgemein. Und wiederum ist es auch eine sehr persönliche Frage, aber für jede Person.
In einem anderen Raum im Ostflügel ist eine Performance zu erleben. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich da war, als diese Performance aufgeführt wurde. For Two to Play on One zieht einen mit herrlichen Klavierklängen an und stößt einen dann vor den Kopf. Das meinte ich vorher mit der peinlichen Situation. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu viel verraten wollen, aber vielleicht kannst du dazu etwas sagen, wie es dazu kam.
For Two to Play on One ist eine Performance, die bis Mai jeden Tag im Hamburger Bahnhof zu erleben ist. Und das ist ganz toll, weil es natürlich ein langer Zeitraum ist. Und die Arbeit liegt mir sehr am Herzen, weil ich sie selber selten aufführen kann, weil sie relativ aufwendig ist. Und die habe ich, die Performance habe ich ursprünglich für die Kunstwerke produziert. Also es ist eine Wiederaufführung. 2012 habe ich sie gemacht. Und also wie du es schon sagst, man hört Klaviermusik, man wird eigentlich, also mir, wahrscheinlich bist du auch so neugierig geworden, wo die Musik herkommt. Und dann sieht man einen Raum und eine, erstmal eine Tür. Und man darf in diese Performance nur einzeln hineingehen. Das ist, glaube ich, die einzige Vorgabe, die man bekommt. Und dann geht man in so einen kleinen Vorraum und sieht eine weitere Tür, so eine Berliner graue Altbautür. Und wenn man sich dann hineintraut, ist man eigentlich auch schon Teil der Performance. Also da drin befinden sich tatsächlich zwei Musikerinnen, zwei Pianistinnen. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir verraten sollten.
Ja, okay, mehr nicht. Aber ja, auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Situation und ich kann allen nur empfehlen, das auch zu erleben. Das ist nachmittags, Sonntagnachmittags.
Ist jeden Tag zwischen 15 und 17 Uhr.
Zwischen 15 und 17 Uhr. Das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Jetzt gehen wir gedanklich in den ersten Stock, wo du ein aufregendes Kino gebaut hast. Es gibt Architekturen, in die man hineingeht und wir können gleich drei Filme so erleben. Und wir bewegen uns, das fand ich übrigens auch sehr angenehm, mit dem Kopfhörer und man muss nichts ein- und ausschalten, sondern je nachdem, wo man hingeht, kommt der richtige Sound, der zu dem Werk passt. Welche Welten erwarten uns hier?
In dem Raum gibt es drei Videoarbeiten. Lavanda von 2022, Le Chant des Maisons von 2024 und eine neue Arbeit, die ich für diese Ausstellung produziert habe in Berlin. Also man begegnet eigentlich drei Welten, aber eigentlich ist man an drei unterschiedlichen Orten. Einmal in einem italienischen Dorf und begegnet einer generationenübergreifenden Dorfkapelle, wenn man so will. Und im zweiten Film ist man in einer ehemaligen Kirche, in einer verlassenen Kirche und trifft unterschiedliche MusikerInnen und Handwerker, die zusammen eine Performance machen. Und im dritten Film, A Cassius Opera, befindet man sich in unterschiedlichen Berliner Kaufhäusern und dort haben wir mit Menschen, die dort arbeiten, also Security-Leuten, auch tatsächlich Verkäufern und auch einer Serviceperson und unterschiedlichen Musikern gedreht oder Performances aufgeführt und das dann als Film produziert.
Es sind unheimlich anrührende Szenen, die man da miterlebt. Also diese verlassene Kirche mit den Kindern, die dort Aufführungen machen und auch die Kamera, die läuft über interessante Stillleben, Orgelpfeifen liegen da herum. Also es ist wirklich sehr eindrucksvoll, sowohl vom Sound her als auch von dem, was man sieht. Mir kommt es auch so vor, als ob das jeweils so ein gesellschaftliches Projekt ist. Machen ja unheimlich viele Leute mit. Durch das italienische Dorf geht eine kleine Parade von Menschen. Die Leute gucken aus den Fenstern und gucken zu. Und es hat sowas, also es wird die ganze Gesellschaft mitgenommen. Würdest du auch sagen, dass deine, und man kann auch sagen, die Arbeiten im Hamburger, also im Bahnhof in Hamburg, die haben natürlich auch so einen soziologischen Aspekt. Ist das so ein Grundrauschen in deinen Arbeiten?
Total. Also ich glaube, die Musik steht schon im Vordergrund oder das Bild dann natürlich auch in den Videoarbeiten, aber ich glaube, es geht eher um die Menschen, die in diesen Arbeiten vorkommen und auch zu Wort kommen oder musizieren oder Krach machen oder was auch immer. Also ich gehe schon immer stark von den Orten aus, die ich für die Arbeiten finde oder die mich auch entdecken, wie rum auch immer. Und auch die Menschen, die dort leben und Musik machen. Und daraus entwickeln sich dann tatsächlich auch die Arbeiten. Also die Kirche, die ehemalige Kirche, die du gerade erwähnt hast, die Arbeit ist damals für die Lyon Biennale entstanden und wir sind in Vorbereitung der Biennale an unterschiedlichen Orten gewesen und unter anderem eben in dieser verlassenen Kirche. Und ich habe sofort gewusst, ich will unbedingt da was machen. Also ich war ganz aufgeregt, weil da war ganz viel. Das ist eine Kirche, da gibt's kaputte Fensterscheiben und Marienstatuen sind kaputt in der Ecke gestapelt. Da liegt Müll rum. Dann liegen da Orgellochkarten auf dem Boden und Orgelpfeifen und so weiter. Und wir haben da auch nichts arrangiert. Also der Ort war so, wie er war. Und er hat ganz viel erzählt von dem, was er eigentlich mal war und hatte auch ganz viele Fragezeichen für mich. Und geschichtlich war er auch interessant, weil er eng mit den Seidenwebern, mit den Canus verbunden ist, die für die Stadt Lyon eine wichtige Rolle spielen und so weiter. Also da war ganz viel, das war ein riesiges Spielfeld. Und an solchen Orten greife ich immer gern ein oder setze ich an sozusagen. Also das ist nicht so, die Arbeiten entstehen mittlerweile selten in einem luftleeren Raum. Bei Strings war das nochmal ein bisschen anders beim Streichquartett, weil die können überall letztendlich stattfinden, obwohl da im Gedanken die Konzertaufführung natürlich eine Rolle spielt. Aber bei den Arbeiten, bei den drei Videoarbeiten, die zu sehen sind, ist diese Verbindung zwischen bestimmten Gruppen und auch den Orten und das, was sie letztendlich tun, ganz entscheidend für die Entwicklung der Performance oder für die Handlung und die Musik dann letztendlich auch.
Es ist für mich unheimlich schön zu sehen, wie Musik immer etwas mit Gemeinschaft zu tun hat. Und auch diese Kinder, die mit den Lochkarten, die du gerade erwähnt hast, die diese Lochkarten absingen. Also wie hat das ist was du erfunden hast oder?
Also das ist genau das, was so schön ist, weil es gibt in dem Film Les Chants de Maison, ich glaube, 5 Kapitel, ich habe das so aufgeteilt. Und während dieser 5 Kapitel sieht man unterschiedliche Gruppen, also man sieht einen Kinderchor, die du gerade erwähnt hast, und auch einen Erwachsenenchor, dann gibt es eine Brassband, einen Orgelbauer, die unterschiedliche Performances machen, aber währenddessen gibt es auch eine Gruppe von Handwerkern, die ein Holzhaus aufbauen. Also eigentlich passt das ja gar nicht zusammen. Aber deren Geräusche werden im Grunde auch Teil der musikalischen Komposition und die Musik wird auch Teil der sozusagen dieses symbolischen Aufbaus, sagen wir mal. Das ist im Grunde wie so eine Skizze eines Hauses. Und diese Teenager singen solche Orgellochkarten, die wir in der Kirche gefunden haben, aber eben auch Karten, die zur Seidenweberei, Mustern, Seidenstoffe zu sticken, genutzt werden. Und wenn man diese Karten übereinander legt, sind die eigentlich exakt gleich. Und es ist total spannend. Also man könnte theoretisch auch mit den Orgellochkarten Seidenstoffe stucken. Und man könnte auch mit den Seidenkarten Musik machen, so. Und also ich erwähnte ja schon, dass die Seidengeschichte der Canus eine große Rolle spielt. Und wir haben dann diese Szene eigentlich relativ spontan entwickelt. Also wir drehen oft immer nur an einem Tag. Also das heißt, wir haben selten Proben. Das hatte früher finanzielle Gründe. Heute ist das mittlerweile Prinzip geworden, weil es auch eine ganz gute Energie hat. Und dann haben diese Jugendlichen das in dem Moment tatsächlich so zum ersten Mal performt und interpretiert. Und sie machen es so schön.
Ja, das ist so wirklich wunderschön. Und es ist auch schön, wie die Kamera dann dabei auch noch auf den einen Jungen so einzoomt. Und der schaut so ganz verträumt und inspiriert. Also dieses Inspirierende der Musik da drin. Du hast gerade erwähnt, dass dieses Bauen dieses Holzhauses, die Geräusche davon mischen sich mit Musik, beziehungsweise diese Geräusche verbinden sich von dem Bauen der Holzhütte und im selben Stück die Musik. Du hast schon oft diese Grenzen zwischen Geräusch und Musik ausgelotet sozusagen. Es wurde auch schon geschrieben, dass du die Grenzen der Musik überschreitest. Was hältst du von dieser Beschreibung und hast du das Gefühl, du bist an eine Grenze gestoßen und hast gemerkt, das ist keine Musik mehr? Und was ist es dann?
Nee, also ich verstehe, das klingt total toll, aber ich glaube, dass da gibt es ganz viele andere, die diese Grenzen schon woanders hingebracht haben. Aber ich glaube, das ist gar nicht so interessant, sondern eher der spielerische Umgang mit den Möglichkeiten, die dann so vorhanden sind. Also ich glaube nicht, dass ich die Grenzen der Musik in irgendeine Richtung verschoben habe. Aber das würde mich, glaube ich, auch gar nicht so sehr interessieren, sondern mich interessiert eigentlich unterschiedliche Gruppen, von denen man oder Dinge wie eine Giraffe und ein Oktopus oder eine Gruppe von Handwerkern und unterschiedliche MusikerInnen zusammenzubringen und zusammen performen zu bringen mit dem, was sie können, also mit den Hammern und Werkzeugen und Sägen. Und wiederum den Chor mit ihrer Stimme sozusagen zusammenzubringen und daraus was entstehen zu lassen. Also was eigentlich eben offensichtlich erstmal nicht aus der Musik kommt. Und das ist total spannend. Und da werden natürlich im klassischen Sinne vielleicht Grenzen überschritten, aber auf sehr liebevolle und vorsichtige Art und Weise vielleicht. Also das ist immer ein sehr schönes Annähern, genau.
In der Sammlung vom Hamburger Bahnhof sind aktuell auch noch andere Soundarbeiten zu erleben. Also gleich, wenn man eintritt in den Garten, tönt eine Arbeit von Susan Phillips aus den Bäumen. Und Klang ist auch ein wichtiges Element in der aktuellen Chanel Commission von Clara Hasnedlova in der großen Halle. Welche Soundkünstler sind dir persönlich wichtig? Gibt es so etwas wie eine Lieblingsarbeit?
Also eine Arbeit, die mir sofort in den Sinn kommt, ist die Arbeit von Janet Cardiff, 40-Part Motet. Die habe ich irgendwann mal vor vielen Jahren in der Tate in London gesehen, morgens um 10, und die hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Also das ist eine Soundinstallation. Man hat eben 48 Lautsprecher und man hört eben ein Stück, aber jeder einzelne Lautsprecher hat quasi eine Person als Stimme, also tatsächlich ein Chor, und man hört die unterschiedlichen Menschen, da sind auch Kinder dabei und Erwachsene und so weiter, husten zwischendurch, also die Lautsprecher werden irgendwie zu Personen. Und dann singen die dieses Stück und man ist, ich glaube, das ist oft im Kreis installiert, und man ist in diesem Kreis und man kann sich bewegen, und das ist einfach eine unglaublich berührende Arbeit, die, glaube ich, sehr schwierig zu produzieren war, technisch, aber ja eigentlich relativ einfach als Konzept. Und sowas mag ich eigentlich immer ganz gerne, wenn es ein Konzept ist, was man relativ einfach erklären kann. Und dann öffnet sich aber so eine ganze Welt und ganz viele Ebenen sind da vorhanden, die man entdecken kann. Und das finde ich eigentlich immer total schön. Ich glaube, ein anderer Einfluss ist seit vielen, vielen Jahren auch Jeremy Deller, der kein Soundkünstler ist im klassischen Sinne, der aber ganz viel und ganz toll mit unterschiedlichen Menschengruppen und Communities arbeitet und der so viele Details, finde ich, toll löst und richtig macht. Und da gibt es viel zu entdecken.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen?
Wenn ich wieder zurückkommen kann, dann vielleicht weit, weit in die Zukunft. Das würde mich, glaube ich, interessieren. Also bestimmt so 200 oder 300 Jahre. Nur ganz kurz. Ist vielleicht ein bisschen gefährlich, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Aber ja, das klingt irgendwie ganz spannend für mich.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
Mein Herz. Das klingt total kitschig, aber das würde ich schon so sagen. Ich muss am Ende des Tages immer auch meine Arbeit irgendwie so fühlen können. Das ist so viel Gefühl und Intuition.
Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
Krokodilbaby. Oh, weil die klingen so schön. Die haben ein ganz eigenartiges Geräusch. Das klingt nicht wie von dieser Welt.
Welches Spiel spielst du gerne?
Eigentlich spiele ich gar nicht so viele Spiele. Oft auf den Reisen gibt es so Spiele, die ich mir ausdenke, um dann viel damit zu tun. Ich stelle mir vor, was andere Menschen so hören, wenn sie Kopfhörer aufhaben. So, es ist aber kein Spiel im klassischen Sinne.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Pariser Blau.
Hast du einen wiederkehrenden Traum?
Ich habe Orte, die immer wieder in meinen Träumen vorkommen seit meiner Kindheit, interessanterweise. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber die kenne ich sehr gut.
Hörst du Musik beim Arbeiten?
Viel. Sehr viel. aber nicht so unbedingt als Hintergrundmusik, sondern wirklich sehr bewusst.
Ja, sind ja auch Teil deiner Arbeit.
Sind Teil meiner Arbeit, ja, es ist eigentlich Recherche und es hilft mir tatsächlich auch beim Denken.
Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann hätte das mit Sicherheit mit Musik zu tun. Vielleicht seltene und unbekannte Musikinstrumente und die Musik, die man darauf spielt, aus ganz unterschiedlichen Orten.
Kannst du eine Lebensweisheit teilen?
Ich gebe ungern Ratschläge, tatsächlich.
Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.